Hi, Diana Rettke ist heute wieder bei mir, machen uns heute unsere dritte Folge. Hallo, schön, dass du wieder da bist.
Hallo, ich freue mich sehr. Wir kriegen so schönes Feedback und ja, ich freue mich jetzt, dass wir eine dritte Folge aufnehmen.
Heute geht es darum, den Hund als gemeinsames Projekt. Und es geht ums Thema, so wenn man einen Hund sich eben nicht alleine holt, sondern eben in einer Gemeinschaft und dass das eben auch Dinge mit sich bringen kann, Konsequenzen mit sich bringen kann. Und darüber sprechen wir heute.
Richtig, das ist ein sehr interessantes Thema. Und letztes Mal habe ich ja gesagt, es ist eine Psycho-Folge. Heute wird es wieder sehr psychologisch, glaube ich.
Okay, also tiefgründig. Ich finde es aber auch wichtig, dass man auch mal über die tiefgründigen
Ja,
psychologischen Hintergründe spricht, die das mit sich bringen
richtig.
können. Ich bin auch dafür, das nächste Mal holen wir noch eine Therapeutin dazu. Okay, starten wir mal voll rein mit der Frage, bleiben wir mal so erstmal so ein bisschen beim Pärchen. Was verändert sich in einer Beziehung, wenn ein Hund einzieht? Gehen wir mal so mitten rein.
Mitten rein, dann müssen wir erstmal klären, hat dieses Pärchen schon ein Kind oder nicht? Das finde ich einen großen Unterschied. Ich hasse das Wort Kindersatz, weil ich glaube, wir haben beide keine Kunden, die ihre Hunde jetzt irgendwie anziehen und die in Hochstuhl setzen an Tisch und irgendwie verhätscheln. Ich finde das Wort Kindersatz ganz schön respektlos. Wenn sich Menschen einen Hund holen und warum auch immer kein Kind haben, das weiß man ja erstmal nicht, ob sie kinderfrei sind, wie es so heißt, also selbst gewählt oder einfach kinderlos, wenn man es so unterscheiden darf. Also wenn denn ein Kinderwunsch da ist, da kriege ich schon, weißt du noch, neulich haben wir doch gesagt, Familienhund. Kindersatz ist ähnlich das Unwort des Jahres für mich. Also direkt tief eingestiegen. Nehmen wir mal an, das Pärchen hat noch kein Kind. Und jetzt kommt ein Hund. Dann haben die ja noch gar keine Erfahrung, wie sich der jeweils andere verhält. Also ist der andere vielleicht super fürsorglich und der andere sagt eher, das machen wir jetzt alles mal nach Gefühl. Da kommt ja schon die erste Baustelle oft. Und das erlebe ich in meinen Gruppenstunden, dass die einfach ein anderes Gefühl haben von, wie gehen wir an diese Sache Hund überhaupt ran. Also da wäre ja schon mal der Tipp, dass man sich vor dem Einzug schon mal wirklich gut austauscht. Wie wollen wir den Hund denn erziehen? Also zum Beispiel sagt dann der eine, ich möchte den nicht bekeksen, sondern ich möchte, wir haben das schon, meine Eltern hatten schon 100 Jahre einen Hund und das muss auch ohne Keks gehen. Also jetzt haben wir schon 1000 Beispiele gesagt, da können aber schon Konflikte entstehen. Also wir bleiben beim Thema. Paar hat noch kein Kind und jetzt kommt ein Hund. Und da kann die erste Problematik auftreten, dass die unterschiedlich emotional an die Sache rangehen.
Was sind denn so typische Konflikte, die da auftreten? Sowohl bei Paaren jetzt vielleicht mit Kind als auch ohne Kind, aber bleiben wir jetzt erstmal bei Paaren ohne Kind.
Dass die zum Beispiel die Vorfreude noch geteilt haben, da wird gemeinsam die beste Leine ausgesucht und ein süßes Körbchen. Und dann ist die, nehmen wir jetzt mal klischeehaft, aber nehmen wir es jetzt einfach mal, die Frau hängt da einfach sehr emotional auch drin, die schlägt sich mit dem Welpen vielleicht die Nächte um die Ohren und nicht, weil sie es lustig findet, sondern weil er einfach nachts raus muss. Und der Mann möchte seine Frau dann irgendwann mal zurückhaben und sagt, den Hund könnten wir vielleicht auch einfach unten schlafen lassen, dann lernt er früher ohne uns zu sein. Das ist zum Beispiel ein ganz praktischer Konflikt, den viele Welpenbesitzer in den ersten Wochen haben. Dass die Frau sagt, ich möchte, dass der Hund bei mir schläft und dann eben auch sehr, ja, oft wach wird nachts und einfach sehr bei dem ist, auch gedanklich bei dem Hund und der Mann das irgendwie anders sieht oder anders empfindet, ne?
Beziehungsweise, dass ja dann eine Person sich vielleicht auch so zuständiger fühlt als die andere.
Und dann, das ist ja noch ein anderes Thema, ob die Person überhaupt die andere eine Chance hat, auch die Zuständigkeit zu übernehmen. Ne? Manchmal kennt man ja von sich selbst auch, nimmt man das einfach das Zepter in die Hand. Aber manchmal ist es auch so, dass der andere das auch gar nicht übernehmen möchte. Und dann leben die ja in verschiedenen Welten. Ne? Also der Mann schläft einfach weiter und sagt, ja, wir haben einen Hund. Und die Frau sagt, ich mache mir Sorgen vielleicht.
Und vielleicht ist das ja auch, das ist ja auch immer so ein fließender Übergang, ne, von dem, naja, du kannst ja auch mal was machen, zu dem, ja, du musst ihn auch mal was machen lassen. Und er macht es vielleicht anders, aber das heißt nicht, dass er es falsch macht, weil dann ist ja immer ganz schnell dann auch so die Tendenz, komm, lass mich das machen, ich mach das besser. Schwierige Sache, ich glaube, es ist aber auch egal, ob es hier um den Hund geht, um grundsätzliche Beziehungen oder Kinder, ich glaube, es ist immer das Gleiche.
Da sind wir schon beim Thema Kontrollverlust. Ich bin ja gerade auf Klassenreise, wie ich es nenne, auf Trainingsreise mit Kunden in Bayern. Und wir haben hier Sommerwetter und gestern waren wir in einem See. Und mein Hund schwimmt deutlich lieber als ich. Und dann hat ein Kunde von mir sich bereit erklärt, mit meinem Hund wirklich krass weit den See rauszuschwimmen. Und ich als gute Hundemutter habe ich es erlaubt. Aber es war auch Arbeit, das zuzulassen, Kontrolle abgeben. Und natürlich ist es ein super Mensch, der das gemacht hat und super nett. Aber ja, das ist ja auch etwas, dass man das, wenn man das zu zweit machen möchte, muss man den anderen ja auch gewähren lassen, ne?
Ich finde, das ist nicht mal nur, wenn man es zu zweit macht. Also ich habe mit meinem Hund das Ganze alleine angefangen und ich fand das schon am Anfang sehr schwierig, als ich meinen Hund das erstmal abgegeben habe.
Ja.
An meinen Stiefpapa, an meine Familie, an meine Freunde. Dieses, okay, ich kannte die ja. Ich wusste ja, wie die sind. Ich wusste, wie die mit meinem Hund sind. Und ich wusste, dass die anders das machen als ich. Und am Anfang war das für mich so, nee, das muss so und du musst darauf achten und du musst, wenn mein Hund das macht, musst du das machen. Und dann habe ich immer gedacht, ey Selin, komm, der Hund wird einfach heil zurückkommen. Der wird's
überleben. Er wird in einem Stück zurückkommen.
Genau, und das ist das Wichtigste. Und das einfach mal loszulassen und zu sagen, ja, dann machen die das halt anders. Das ist okay. Und das vielleicht auch so zur Beruhigung an alle, der Hund kann es unterscheiden. Natürlich ist ein Unterschied, ob man es zu Hause macht, ne, oder ob man den Hund weggibt, macht nochmal einen Unterschied. Aber mein Hund weiß, wo er was darf und kann und nicht kann. Und er hat auch gelernt, dass zu Hause andere Regeln sind. Wo würdest du denn mal jetzt den Unterschied ziehen zwischen, wenn kein Kind da ist und wo ein Kind da ist?
Ja, also was ich eingangs gesagt habe, wenn noch kein Kind da ist, haben die Männer dann die Frau nicht in so einer fürsorglichen Rolle gegenüber einem Schutzbefohlenen sozusagen erlebt und finden das vielleicht auch stückweise irritierend, dass die wirklich mit dem Gedanken, die den Tag über hauptsächlich bei dem Hund sind, das kennen die vielleicht nicht und sagen jetzt, bleib doch mal locker. Also es ist oft ein Spruch, den ich auch in der Welpengruppe höre, zwischen Pärchen. Und wenn man schon ein Kind hat, dann hat der Partner ja seine Partnerin schon erlebt in der Mutterrolle, in der Fürsorge und weiß, er sich zurückzuziehen, das kennt er. Aber auch da kann ja die Problematik sein, dass der Mann vielleicht insgeheim dachte, naja, wir haben jetzt zwei Kinder, das habe ich überlebt, jetzt kommt ein Hund, das wird ja nicht nochmal so sein.
Und es wird aber manchmal schlimmer.
Schlimmer.
Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch auch so ein wichtiger Punkt, finde ich. Ich erlebe es nicht selten, dass der Mann den Part übernimmt des Quatschkopfs mit dem Hund.
Ja,
ich spiele und ich raufe und ich mache und tue. Und die Frau versucht die Rolle zu übernehmen, ich erziehe diesen Hund.
Ja.
Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Konflikt, weil ich finde, es ist eine Mischung zwischen beiden. Ich finde manchmal, dass die Männer absolut unterschätzen, also ich möchte es nicht verallgemeinern, es ist nicht immer nur der Mann, aber es ist
ein. Habe ich eben auch, damit müssen die Hörer jetzt klarkommen.
So. Lebt damit, hier ist nicht ein Gender. Genau, also der eine Part das macht und der andere Part, den Erziehungspart übernimmt. Und ja, man darf es wirklich nicht unterschätzen. Und ja, manchmal ist es auch nicht so schlimm und der Hund stirbt nicht daran, wenn man es auch mal einfach mal lässt. Ich glaube, aber da ist ein goldenes Maß wichtig.
Und ich bin ja gerade hier in so einer Pension und die Pensionswirte haben ein Kind, einen Jungen, der ist 5. Und da erlebe ich es gerade, dass was der Vater mit diesem Kind macht, also die klettern hier auf Bäume in dem Garten, wo ich so daneben stehe und denke, ah, krass, muss der erfahren, ist bestimmt super. Aber da denke ich, oh Gott, was kann da alles passieren? Nur zwischen, ich erlebe dieses Kind halt jährlich mit, weil ich immer hier hinfahre mit den Kunden, zwischen der ist im Kinderwagen und der klettert jetzt mit dem Vater auf den Baum, liegen 5 Jahre. Und bei dem Welpen, wenn man da so unterschiedliche Rollen hat, dass die Frau, wir gendern jetzt nicht, wenn die Frau den im Arm hat und nachts in den Schlaf wiegt und der Mann Zerspiele im Garten macht, dann ist das ja eine klassische Rollenverteilung und auch nicht schlecht. Der eine ist der Quatschkopf, Der Unterschied ist nur, dass der Welpe das am Anfang aus meiner Sicht nicht so richtig unterscheiden kann. Der hat schnell drauf, wer hier, auf wen man sich verlassen kann. Aber so grundsätzliche Dinge sollte man ja in den ersten Monaten mit einem heranwachsenden Hund durchaus auf einer Linie machen. Und dass es da eben nicht Good Cop und Bad Cop gibt, finde ich.
Ich finde, es ist am einfachsten, wenn man den Hund frisch kriegt und da relativ streng ist und dann sagt, okay, wir lockern das nach und nach.
Ja.
Das ist dieses, ne, stell nicht gleich deinem Kind komplett das Geld zur Verfügung, sondern fang mal mit einem kleinen Taschengeld an, bevor du ihm das ganze Konto gibst. Ich glaube, das ist so dieses, ne, also am Anfang zu sagen, nee, strenge Regeln, vor allem, das ist ja schwer. Am Anfang ist der ja richtig, richtig putzig. Und
ja, ja.
Ich finde, je mehr man am Anfang macht, wo der Hund noch sehr leicht auch zu beeindrucken ist und eben die Regeln von Anfang an kennenlernt, je mehr man da streng ist, desto entspannter wird es später und desto lockerer kann man das Ganze dann auch wieder.
Total. Ja, da stimme ich dir voll zu. Weil ich bin nie mehr so klar und nennen wir es streng oder konsequent wie in dem Welpenalter, weil man kennt den Hund ja auch gar nicht. Und es ist doch für einen Hund auch viel schlauer, dass er erstmal ein bisschen klarere Strukturen und engeren Rahmen hat. Und wenn man dann weiß, ah ja, dem kannst du ein paar mehr Freiheiten geben, weil der wird das nicht gleich ausnutzen oder der vermutet dahinter nicht gleich die falschen Ideen. Ja, aber das weißt du ja am Anfang nicht. Und deshalb bin ich da total bei dir. Sehr enge Regeln am Anfang. Und wenn wir jetzt die Brücke zum Welpentraining bekommen, dann sind die Leute da zu zweit bei dir?
Teilweise, ja.
Und ich erlebe das da, dass der eine Part oft das noch nicht so wichtig erachtet und der andere schon den Weitblick hat und sagt, nee, nee, das müssen wir jetzt schon machen. Und da finde ich es halt gut, dass man, das hatten wir auch beim letzten Mal, Unterschied Training und Erziehung, dass man da auf einer Welle ist, dass das Kommando sitzt. Das hat vielleicht noch ein paar Monate Zeit, aber wenn die da zusammen in die Welpengruppe kommen und der aus Frust sich fast zu Tode bellt, dass die dann die gleiche Sprache sprechen und den dann nicht zu dem Nachbarnhund lassen und nicht sagen, das verwechselt sich schon. Das erlebe ich ganz oft, dass da der eine konsequenter ist als der andere, aber ja nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil dem einen Teil, der ist noch so in dieser Putzighaftigkeit gefangen, ne? Dass der Welpe einfach putzig ist und der andere hat da schon den Weitblick.
Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man von Anfang an diesen Weitblick hat und sagt, okay, hey, ich persönlich finde, dass es wirklich viel helfen kann, bevor der Welpe da ist, sich zusammenzusetzen und mal durchzugehen, was ist uns wichtig. Also, welche Regeln sind für uns beide ein absolutes No-Go? Und liebe Paare und Familien da draußen, ihr könnt schon gleich von Anfang an das auf die Couch und ins Bett mal in Klammern setzen. Das ist definitiv so ein Punkt, der wird früher oder später sowieso erweitert. Aber wirklich, es gibt halt Dinge, die einfach auch Verhaltensweisen, ne? Vor allem mit Kindern, wenn Kinder im Haus sind, ja, dieses wie, was möchte ich, wie sich der Hund in Bezug auch auf die Kinder verhält und sowas. Und ich finde, oder ich habe die Erfahrung gemacht, es ist eh schon schwer genug für einen Single mit seinem Hund, diese Verpflichtung einzugehen, dass wenn ich dem Hund etwas sage, dass er das auch genauso tun soll.
Ja.
War ganz genau so, wie ich das möchte, bis zum Ende durchgezogen. Und als Paar finde ich das noch schwieriger und daher umso wichtiger, dass man sich das von Anfang an klar aufschreibt. Was möchte ich? Was erwarte ich, wenn ich das dem Hund sage? Und was soll er umsetzen? Und wenn man diese Liste vorher hat, dann kann man sich, glaube ich, gut orientieren.
Ja, total. Das stimme ich dir zu. Die Liste würde ich noch erweitern. In meinem Buch Abenteuer Welpe hat ja tatsächlich eine Psychologin ein Kapitel dabei gesteuert. Und dass man die Liste noch erweitert, gar nicht, was möchte ich erlauben, Sofa oder Bett, sondern aus welchen Beweggründen soll der Hund einziehen. Und da sind nämlich ganz interessante Sachen bei rausgekommen. Also zum Beispiel möchte der eine Partner die Rasse bewusst, um sein Selbstbewusstsein vielleicht zu pushen, weil die Rasse Ansehen hat. Und wenn der in dieser Partnerschaft der andere Part aber eher den Hund haben möchte, weil er sich nach Zuneigung sehnt, ist es ja erstmal der Wunsch nach einem Hund gleich. Aber die unterschiedlichen Bedürfnisse sind so konträr, dass es ja zu Konflikten kommen muss. Weil wenn ich welche Rasse soll denn das bedienen, dass es nach außen so Ansehen im Sinne von, komm mir nicht zu nah, also dieser Hund, den Hund habe ich, weil der mich auch beschützen soll. Und gleichermaßen soll er dem anderen Partner Zuneigung geben. Das passt ja. Welcher Hund soll das denn bedienen können? Also das finde ich auch wichtig. Und vielleicht nochmal ein Hinweis, wenn uns Pärchen hören, die sich jetzt einen Hund holen wollen oder ihm ein Zuhause geben wollen, dass sie mal in diese Richtung denken. Ganz konkret, bisschen psychologisch nachgedacht, was soll der Hund bei mir bedienen?
Also ich glaube, es gibt schon Hunderassen, die optisch gefährlich aussehen und trotzdem auf der Couch der Schmusehund sind. Ich glaube, es geht da, also so würde ich das vielleicht gerade noch mal ein bisschen korrigieren. Ich glaube, es geht da ja um diese Haltung. Also es geht nicht darum, dass ein Rottweiler nicht auch auf der Couch verschmust sein kann, sondern ja darum, was erwarte ich vom Hund? Und ich finde, wenn man eine bestimmte Erwartung hat, geht man auf eine bestimmte Art und Weise mit dem Hund um. Und dadurch entstehen ja die Konflikte, weil der eine sagt, nee, mir ist das wichtig, dass der Hund ganz weich ist und ganz lieb ist und ich möchte, dass der mich liebt und deshalb möchte ich ihm keine Grenzen setzen und deshalb möchte ich nicht Nein sagen. Und der andere sagt, ey, ich will so einen harten Hund haben, ne, der nach außen geht und der dann sagt, oh ja, hier, geh weg und was weiß ich. Und dementsprechend will ich den hart erziehen. Und ich glaube, da entsteht ja der Konflikt. Oder widersprichst du mir da?
Nee, widersprech nicht. Da hast du mich, glaube ich, missverstanden. Eben, wenn wir das Thema Rottweiler nehmen, ich meine nicht, dass es keine Rasse gibt, die nach außen ein bisschen furchteinflößend aussieht oder so ein Klischee erfüllt und zu Hause nicht nett sein kann, sondern die, aber auf dem Weg dahin, wenn du einen Hund haben möchtest, es ist ja ein Unterschied, ob der gefährlich in Anführungsstrichen nur aussieht oder nennen wir es mal imposant aussieht oder sich auch so verhält. Und da bin ich dann ganz schnell die Anwältin wieder von den Hunden, weil das führt ja zum Konflikt ganz konkret im Hundetraining, wenn der eine möchte, dass der Furcht, nicht nur furchteinflößend und imposant aussieht, sondern sich auch so verhält, vielleicht auch mal einen Wuff macht nach vorne und der andere sieht das aber eher ganz anders, dann bin ich ja die, ich bin ja vom Sternzeichen Waage und da bin ich auch ganz oft als Hundetrainerin die Waage, wo ich dann sage, das geht jetzt aber nicht, Freunde. Wenn der eine sagen möchte, der Hund soll vor mir sein und so imposant nach vorne gehen und die andere möchte eher das als, nennen wir es jetzt wieder, Familienhund führen, dann muss der Hund ja aber auch gelernt haben, dass er nicht in der ersten Reihe steht, um mich zu beschützen, sondern auch in der zweiten Reihe zufrieden ist. Und da sind wir ja wieder, glaube ich, klar miteinander, dass wir das Gleiche meinen. Ne?
Ja, und ich glaube, das ist ja nicht nur als Paar ein Problem, sondern generell in der Familie dieses, ich erlebe das oft, dass vor allem Anfänger, vor allem vielleicht auch, wenn es so um dieses, ne, der soll auch meine Familie beschützen und meine Kinder beschützen geht, dass sie denken, dass der Hund Unterscheidungen trifft. Im Sinne von, bei Person XY, die Fremde, die komisch aussieht, da bin ich aggressiv, weil ja, der ehrlich ist. Aber die andere Person XY, die auch vielleicht komisch aussieht, aber der Nachbar ist, da bin ich dann ganz lieb. Ja. Weil ich muss mich entscheiden, ob ich sage, ich möchte einen Hund, der Fremde verbellt oder der Fremde nicht verbellt. Ja. Und der Hund wird keine Unterscheidung machen zwischen der Freundin, der Nachbarin und dem Vertreter von der Versicherung und dem Einbrecher. Ja. Also entweder muss ich mich entscheiden, ob ich sage, Fremd soll draußen bleiben, ja oder nein? Oder Fremd soll reinkommen, ja oder nein? Ja. Und ich glaube, das ist so ganz oft das, wo die Leute irgendwie denken, dass der Hund da menschlich denkt. So nach dem Motto, also ich meine, klar, natürlich ist es auch Erziehungssache, weil letztendlich ist es ja meine Entscheidung, wen lässt mein Hund rein oder nicht. Aber die Einstellung meines Hundes, die wird gleich bleiben. Und ich glaube, das ist sowas, was ich öfters erlebe, dass da so diese Erwartung, warum macht mein Hund das in den Situationen? Ja, weil er es ja in den anderen Situationen auch darf.
Richtig.
Und warum macht er es in der Situation nicht? Ja, weil er es in der anderen auch nicht macht. Also, und das ist sowas, das wird oft zusammengeschmissen.
Ja, aber das ist ja ein super Beispiel. Das hat man ja oft bei Welpen in einer Welpengruppe, dass ein Partner sagt, ich habe den doch angeschafft, damit er unser Haus beschützt und ich möchte, dass der wachsam ist. Und es gibt ja einen Unterschied. Also dann sage ich ja, möchtest du aber, dann entscheidet euch. Möchtet ihr keinen Besuch mehr bekommen, dann macht ihr genau so weiter. Und wenn ihr sagt, nee, ich möchte aber nochmal Besuch bekommen, dann sage ich den immer, und das ist ja auch so, der Hund unterscheidet nicht zwischen Einbrecher und der Nachbarin. Entweder geht er jetzt nach vorne oder nicht. Der hat ja einen Deal mit seinem Menschen. Aber aus meiner Sicht unterscheidet er, ob der Mensch, sein Mensch, ihn dahin schickt. Beispiel, wenn man Angst um sein Haus hat und sich deshalb einen schutzaffinen Hund holt, dann kann man ja aber mit dem Hund den Deal finden. Solange ich sage, Junge, geh hinter mich, lassen wir Tante Erna rein und lassen den Spielbesuch rein. Wenn ich aber schlafend auf der Couch liege und es kommt ein Mensch durch meine Terrassentür, durch die Scheibe, und ich sage nicht, geh mal hinter mich, dann darfst du tun, was du möchtest. Also das ist ja, der Hund beobachtet einen ja ganz genau. Und das finde ich auch wichtig für die Menschen, wenn sie ihn holen, weil er sie beschützen soll, dass er das ausleben darf, wenn du ihm nicht das Gegenteil sagst. Weißt du, wie ich meine?
Ja, und ja. Ich finde, das ist auch so eine Sache, die wird bei Welpen oft unterschätzt, weil bei Welpen ist das noch total süß, wenn der zur Tür rennt und den Besuch als erstes begrüßt und vielleicht dazu noch ein bisschen bellt und vielleicht dann auch noch so ein bisschen hochspringt. Das ist alles süß und das lässt man oft noch zu. Ja. Und das meine ich mit konsequent sein. Überlege dir, was du von deinem Hund, wenn der ausgewachsen ist, möchtest und erwartest und erwartet von deinem Welpen. Und wenn du möchtest, dass dein Hund den Besuch nicht anspringt und dass dein Hund den Besuch nicht zuerst begrüßt, sondern auf seinem Platz bleibt, erwarte das auch vom Welpen. Und wenn die Leute kommen und sagen, oh mein Gott, der ist so süß, dann zieh das durch, dass du sagst, nein, du darfst den Hund erst begrüßen, wenn der sich beruhigt hat. Und ich sage, dass er zu dir darf, weil du die Erwartung nämlich auch an den Erwachsenenhund haben wirst. Weil glaub mir, du wirst es nicht wollen, dass der Dobermann bellend vor deinem Besuch steht und du nicht durchkommst.
Ja, das stimmt. Und du hast es mich ja eingangs gefragt, so nach typischen Konflikten. Es kommt auch aus meiner Erfahrung zu Konflikten, wenn der eine Partner dieses Thema Hund nicht dachte, dass das das ganze Leben so beeinflusst. Also dass man, es ist ja, wenn der eine Partner den haben möchte, weil er einfach mal mehr für die Gesundheit tun möchte, also mit dem Hund joggen gehen möchte, und dann ist der aber zu Hause, der Hund, und der andere Partner möchte den aber in das ganze Leben mit einbinden. Also wenn wir eben, wie eben erwähnt, Tante Erna besuchen, wenn wir die Freunde besuchen, und vielleicht sollte das auch auf die Liste, wie sehr man dem Hund einen Platz in seinem Leben geben möchte. Da, das ist ein großes Konfliktpotenzial aus meiner Sicht, wenn das da zu unterschiedlich ist.
Warum würdest du sagen, ist es so wichtig, dass alle an einem Strang ziehen? Also wie wirken sich so Uneinigkeiten und Streit und sowas dann letztendlich auf den Hund aus?
Ich finde es wichtig, dass man gedanklich an einem Strang zieht, weil dann kann man über die Herangehensweise nochmal sprechen. Also Beispiel jetzt, wenn die Herangehensweise klar ist, ich möchte, dass mein Hund mich nur dann beschützt, wenn ich sage, beschütz mich, dann ist es ja, muss man dem Hund nur noch beibringen, geh bitte hinter mich, wenn ein fremder Mensch kommt. Wenn aber der eine Partner immer noch im Hinterkopf hat, ich möchte aber gar nicht, dass der hinter mich geht, wenn ein fremder Mensch kommt, dann ist der Hund, merkt, dass der Mensch gerade in einem innerlichen Konflikt ist und das nur so halbherzig macht, den Hund hinter sich schiebt. Und da finde ich es wichtig, dass man an einem Strang zieht.
Das finde ich eine wichtige Sache, weil ich glaube, das ist auch was, was, finde ich, generell in der Hundeerziehung sehr, sehr oft massivst unterschätzt wird. Dieses, wie ernst meine ich, was ich tue. Ja. Es gibt immer so, wenn man sich so Hundeshows wie von Cesar Millan und sowas anschaut, wo dann immer steht, wenden Sie unsere Techniken nicht ohne den Rat eines Fachmanns an. Und jeder trotzdem zu Hause versucht, dasselbe zu machen wie er. Das ist dann immer sowas, wo ich immer sage, lasst es, weil es geht nicht um die Technik. Und wenn ihr die Technik eins zu eins so macht wie er, es geht um die Energie, es geht um das, welche Haltung ihr habt.
Ja.
Sobald ihr, selbst wenn ihr eins zu eins dieselbe Handlung wie andere Hundetrainer ausführt, wenn ihr in der Handlung unsicher seid, ob das richtig ist, unsicher seid, ob der Hund das jetzt macht oder sonst irgendwas, wird es nicht funktionieren.
Ja.
Und das ist sowas, was ich finde, was massiv unterschätzt wird. Und genau wie du das sagst, ne, wenn der eine dann sagt, oh, eigentlich möchte ich den jetzt gar nicht hinter mich schicken, weil ich finde das eigentlich total doof, weil eigentlich will ich das, aber ich mache das jetzt, weil mein Partner das gesagt hat.
Oder die Hundetrainerin.
Dann wird das nach hinten losgehen. Und das ist vielleicht auch mit einem Grund, ist jetzt ein anderes Thema, aber warum ich finde, warum es individuelle Methoden braucht, um mit den Leuten zu arbeiten.
Ja.
Ich habe Leute, die auch zu mir ganz offen sagen, also ich traue mich das nicht oder ich bin mir da unsicher und müsste da ganz, ganz dringend arbeiten. Das ist gut und wichtig, dass man das dann sagt, weil ich immer sage, dann brauchen wir das gar nicht versuchen, dann müssen wir was anderes finden.
Ja, das stimmt.
Und außerdem glaube ich, wenn man so eine Familie hat und der eine A sagt und der andere B sagt, und ich glaube, das ist so mit Kindern vielleicht auch manchmal so eine Sache. Ich glaube, Kinder tendieren dann tendenziell doch eher mal dazu, das doch dann heimlich zu machen und das doch dann heimlich zuzulassen und sowas, was ja überhaupt nicht schlimm ist, was ja vielleicht auch gut ist. Aber dann, ja, braucht man sich nicht wundern, dass es dann nicht so funktioniert.
Und da sagst du aber was ganz Wichtiges. Das ist ja erwiesen, dass Hunde, Kinder erst ungefähr ab der Geschlechtsreife, also ab der Geschlechtsreife des Kindes, so komisch das klingt, also ab der einsetzenden Pubertät ernst nimmt oder nehmen. Und wenn sich ein Teil des Ehepartners sozusagen so verhält, wie ein Kind aus Sicht des Hundes, dann wird er diesen Partner halt nie ernst nehmen. Und wenn eben einer sagt, ich bin jetzt aber das Spieldate unseres Hundes, wird es aus meiner Sicht nicht gehen, weil der Hund ja versteht, dass das kein Kind ist. Ein Hund kann durchaus verstehen, das Kind ist mein Spielpartner, aber das ist nicht, hat keinen Erziehungsauftrag. Aber ein erwachsener Mensch, der im Haushalt mit einem Hund lebt, wird sich ja immer verpflichtet fühlen, diesen Hund zu erziehen. Und es wird immer so, auch wenn der sich komplett rausnimmt, es wird eine Situation geben, wo er sagt, natürlich habe ich jetzt das Recht zu sagen, komm mal her. Und dann sagt der Hund, ja, aber du benimmst dich wie ein Kind und du bist ein Erwachsener und deshalb finde ich dich komisch.
Ja, genau. Und ich finde es ganz lustig. Und ich finde auch, dass es so ist, ich habe eine Hundetrainerfreundin und die hat eine Tochter. Und die hat sich sehr, sehr viel abgeguckt damals und die hatte ein Selbstbewusstsein mit den Hunden mit 2 Jahren. Das war der Wahnsinn. Ja. Und dann stand die da vor meinem Hund, der dann ungefähr Augenhöhe bei ihr war, wenn sie aufrecht stand. Und dann hat die mit einem Ton, der gesagt, dass sie das Spielzeug auslassen soll, dass ich selbst daneben stand und fast mein Spielzeug hab fallen lassen, so ungefähr. Und da war mein Hund schon durchaus auch beeindruckt. Ja, ich würde sie jetzt nicht mit ihr allein lassen, aber ich habe schon gedacht, mein lieber Scholli. Und das war wirklich, das war einfach nur ernst gemeint. Ja. Die hatte, da war wenig Spielraum in ihrem Ton zu... Ja. Es gibt jetzt die Option, dass du das nicht machst, was ich dir erzähle.
Ja. Und ein weiterer Punkt, an dem es zu Konflikten zwischen Pärchen kommen kann, ist, wie du es eben mit dem Beispiel gesagt hast, wenn man es nicht, wenn der eine Mensch es nicht ernst meint, der Hund versteht ja, ob man das quasi nur so abliefert als Mensch. Jetzt muss ich mal streng sein, damit du jetzt hörst. Das funktioniert ja gar nicht. Oder, weil es, wie wir beide Hundetraining verstehen und Hundeerziehung, ist ja so ein ganzheitliches Konzept, dass der Hund einfach Regeln hat und sich an einem Konstrukt orientieren kann. Und dann hört er ja gerne auf uns, ne? Weil wir jetzt nicht der Chef sind, sondern einfach ein stabiles Umfeld dem bieten. Und wenn der eine Partner aber, jetzt entschuldige das Wort, scheißt auf die stabilen Regeln im Alltag. Aber wenn er jetzt mit dem Hund spazieren geht, will, dass der Hund im Fuß an diesem anderen Hund vorbeigeht, funktioniert das null. Und da kommt es ja ganz oft zu Konflikten, dass der eine Partner, der immer brav so ganzheitliche Regeln aufstellt, dann vorsichtig anmerkt, naja, du hättest vorher vielleicht die Seite wechseln können. Und der andere Partner dann sagt, nein, das muss der jetzt aber können. Und da finde ich wichtig, dass man da beide Partner abholt, dass nicht der eine besser ist als der andere, aber der Hund halt nicht programmierbar ist. Der reagiert halt nur bei den Menschen, der es eben wirklich ernst meint und das ganze Ding durchzieht, ne?
Ja, und ich glaube, das sind noch 2 Dinge, die ich finde, die auch sich lohnen, mal anzusprechen. Punkt 1, was für eine Haltung hat das Paar zueinander? Mhm. Weil ich erlebe ganz oft, dass wenn Paare zueinander eine sehr negative Haltung haben und eine sehr abwertende Haltung haben, dass das oft die Ursache für das Problem beim Hund ist. Und dann nicht selten so ist, dass auch der Hund dann eben eine Abneigung gegenüber einem bestimmten Part hat. Und dann, wenn man dann gerufen wird und sagt, ja, mein Hund, der mag meinen Partner irgendwie nicht. Und dann rauskommt, naja, du eigentlich auch nicht. Dann ist das echt schwierig. Vor allem, weil das ja auch eigentlich meine Kompetenz als Hundetrainerin
überschreitet. Ja, total.
Das finde ich mega schwer. Hatte ich tatsächlich auch schon mal. Und Punkt 2. Ich glaube, weil du gerade gesagt hast, es geht ja nicht darum, dass der eine was kann und der andere was nicht kann. Ich glaube, es geht darum, jeder hat seine Stärken. Und ich erlebe total oft, dass der männliche Part eher derjenige ist, der weniger Empathie und Feingefühl mit reinbringt, dafür aber mehr Klarheit und eine klare, starke Führung, während der weibliche Part nicht selten der ist, der viel empathischer und feiner ist und feiner reagiert, dafür aber da so ein bisschen das einfache, klare fehlt. Und das sind beides, weder das eine ist gut, noch das andere ist schlecht. Das sind Stärken. Und ich glaube, das ist was, wo ich immer auch zu den Paaren sage, die dann, keine Ahnung, ich mache ja immer so Viereckübungen, wo der Hund dann so geführt wird. Und da erlebe ich das nicht selten, dass zum Beispiel die Frau dann sagt, ja, bei ihm folgt er viel mehr.
Ja.
Und der Mann, der sagt, ja, bei ihr, keine Ahnung, funktionieren dann die Kleinigkeiten besser. Und dann sagt er, ergänzt euch. Macht euch nicht fertig dafür, dass der andere das anders und damit falsch macht, sondern helft ihm, indem ihr sagt, ich habe eine Stärke, die fehlt dir und ich gebe dir Tipps dafür, dass du meine Sache auch noch gut kannst und anders.
Ja.
Und das ist, glaube ich, echt wichtig. Deswegen finde ich, ist ein Hund auch echt starke Partnerarbeit.
Total. Ich habe es auch ein paar Mal schon erlebt, dass die Leute anrufen und sagen, wir haben das und das, oder der eine Mensch sagt, wir haben das und das Problem, aber nur bei meiner Frau. Ich habe es nicht. Mhm. Und wenn man das am Telefon hört, ist es das eine Sache, aber die eine Sache, aber wenn man das wirklich vor beiden Menschen steht und das so gesagt wird, dann weiß man ja, das, so wird es jetzt nicht sein. Und da sind wir ja schon manchmal Psychologen, die Menschen da erstmal abholen müssen, dass wir nicht nur mit einem Menschen trainieren, ne? Sondern wir müssen die dann beide ins Boot holen und da müssen wir ganz schön vermitteln oft. Das erlebe ich jedenfalls.
Ja, und ich glaube, da kommen wir zum Thema Familie. Ich denke, das ist halt auch noch eine Sache. In der Familie hast du dann ja auch noch nicht nur die Eltern, die dann sowieso als starkes Duo auftreten müssen, sondern auch noch die Kinder, die ja, wenn sie ein bisschen älter sind, auch die Tendenz haben, eben mit dem Hund was zu machen, mit dem Hund zu arbeiten. Und das heißt, da hast du nicht nur, wie gehen wir mit dem Hund um, sondern auch, wie gehen wir mit dem Kind um, da wie es mit dem Hund umgehen soll.
Ja, ja.
Und das macht das Ganze ja noch mal komplizierter, weil ich glaube, dass vor allem Kinder, je nach Alter, ein sehr hohes Bedürfnis dann haben, einfach mit dem Hund wild zu spielen. Also ich will jetzt nicht zu sehr an das Thema Hund und Kind abrutschen, aber das ja auch noch zu regeln, ist ja dann auch echt schwer, weil dann sagt vielleicht der eine Partner, oh, lass das, du darfst es nicht machen, und der andere Partner sagt, mein Gott, jetzt lass ihn doch machen, ist doch egal.
Und da, genau, aber da fällt mir gerade ein Beispiel ein, und da ist so ein Plädoyer, wenn es möglich ist, dass beide Partner zur Welpenschule kommen, weil das ist ja ein ganz grundlegendes Problem, wenn das Pärchen Kinder hat, dass die Kinder sind ja in der Regel mal wilder mit dem Hund. Und wenn was ich gerade gesagt habe, der Hund weiß, ob das Kind in der Pubertät ist oder nicht, also nimmt es als Erziehungsberechtigten wahr oder als Spielpartner. Und wenn ich dann in der Welpenschule erkläre, wenn ein Hund bei einem dreijährigen Kind hochspringt, kann man eben nicht zu dem Kind sagen, jetzt mach dich mal groß und mach dich klar und sag, der Hund soll es lassen. Und da erlebe ich halt oft, dass der männliche Partner, wenn der nicht in der Welpenschule war, das aber von seinem Kind verlangt, weil er einfach möchte, mach dich jetzt stark und du bist Rang höher als dieser Hund. Und weil ihm einfach das Wissen fehlt, dass dieses Kind das gar nicht kann, und nicht, weil es zu blöd ist oder weil es zu klein ist oder weil es ein Kind ist, sondern weil der Hund es schlicht nicht ernst nimmt. Und das ist doch auch wichtig, dass es da zu Konflikten kommt, weil man unterschiedliches Wissen hat. Der Vater in diesem Fall macht es ja auch mit bestem Gewissen, sagt er, mach dich groß zu deinem Kind. Aber die Frau wird dann oft so abgerutscht oder abgestempelt von dem Mann, bei dem Beispiel, was ich jetzt im Kopf habe, als ja, stell dich nicht so an oder so fürsorglich, jetzt trau dem Kind was zu. Aber die Frau kommt ja aus einer ganz anderen Ecke. Sie möchte ja dem Kind nicht zutrauen, sondern sie weiß, dass es das gar nicht kann.
Und das ist halt wieder dieses, ne, einfach sich nicht fertig dafür machen, sondern zu sagen, okay, vielleicht sieht der andere was ich nicht sehe.
Ja, ja.
Darf wir vielleicht ein bisschen offen sein.
Offen, ja.
Aber, und da kommen wir jetzt wieder in diesen therapeutischen Part, da kommen wir jetzt in tiefgründige Beziehungsarbeit hinein. Vielleicht sollte man sich zu dem Hundetrainer gleich noch einen Therapeuten am Anfang dazu holen, dann ist man auf der sicheren Seite. Okay. Ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, warum es wichtig ist, eben an einem Strang zu ziehen. Aber es gibt ja auch Hunde, die sagen, ich habe so eine Bezugsperson, oder suchen sich eine Bezugsperson raus.
Mhm.
ja auch oft ein Problem. Was hast du da Tipps und Tricks, wenn das so wirklich ist, dass der Hund sagt, ja, also auf den einen höre ich jetzt und auf den anderen nicht. Wir waren uns ja einig, dass das tiefgründigere Gründe hat, aber wie man da am besten rangeht?
Ja, auch wieder wertend in der Beziehung. Nicht, ja, da hast du selber Schuld, zu dem Partner zu sagen, sondern erstmal gucken, wo ist die Ursache. Das haben wir ja gerade gesagt, es wird irgendwie tiefer liegen, die Ursache. Aber dann nicht sagen, da musst du jetzt alleine durch, sondern dem Partner, dem es vielleicht schwerer fällt, eine Bindung zu diesem Hund zu gehen, auch gute, lustige Aufgaben zu geben. Also Beispiel jetzt, wenn der Partner um 18 Uhr immer nach Hause kommt und zudem hat der Hund gerade nicht so die Bindung, dass man ihn eben nicht um 17.30 Uhr füttert, sondern diesen Partner mal sagt, Mensch, jetzt gehen wir doch mal zusammen in den Garten und versteck du ihm doch mal eine Leckerli-Straße oder versuch du mit ihm gutes Futtersuchspiel zu machen. Also da einfach zugewandt agieren und gemeinsam das Problem zu lösen. Weil der Hund, wenn der so eine starke Bindung zu einem Menschen hat, braucht ja den Menschen dann als Backup in der Zusammenarbeit mit dem Menschen, zu dem er vielleicht nicht so eine enge Bindung hat.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was für Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Sollen wir vielleicht auch mal darüber sprechen, was vielleicht schön sein kann, so als Paarfamilie mit Hunden? Damit die sich da draußen vielleicht doch noch einen Hund holen wollen und nicht
so nicht einverleibt haben. Ja, es ist doch schön, gemeinsam nochmal das Glück mit einem Hund zu genießen. Und denk doch mal an das Beispiel von Anfang. Ich schwimme nicht so gerne wie mein Hund. Und wenn mein Partner halt auch gerne durch den See schwimmt, dann ist das doch fein. Und dann sitze ich da gerne am Rand und gucke den beiden zu, wie sie den See durchqueren. Ja, also ergänzend. Du hast das so schön vorhin gesagt. Man kann sich ergänzen. Also meine Stärke ist nicht das Schwimmen. Ich mag einfach kein Wasser. Die Stärke meines Hundes ist das Wasser. Ist Und wenn man dann einen Partner hat, der auch gerne schwimmt, ist das doch fein. Ja?
Ja, und ich glaube, wenn man sich einen Hund holt, wir sind uns ja einig, man sollte sich keinen Hund holen, wenn der Partner absolut ganz dagegen ist.
Und nein, sagt, bitte nicht.
Will ich nicht. Oder wenn der Partner auch sagt, boah ja, dann hol dir halt einen Hund, aber ich werde da nichts dazu beitragen. Ja. Das wird ein Riesenproblem, weil das funktioniert ja nun mal nicht. Es müssen beide mitmachen. Ja. Es müssen alle mitmachen. Egal ob Großeltern, Kinder, Familie, alle, die im Haushalt leben, sollten mitmachen und sollten das wollen. Weil ansonsten, selbst wenn man sagt, ja, dann kümmere ich mich halt um den Hund, vergesst es.
Ja, es wird nicht funktionieren.
Es wird nicht funktionieren. Der andere ist automatisch dabei, der wird mit dem Hund umgehen, der wird immer irgendwie mit dem Hund zu tun haben. Und wenn der nicht mitmacht, habt ihr ein Problem. So, also.
Und eins wollte ich noch sagen, weil du vorhin gesagt hast, das hat andere Gründe, wenn man den Partner halt schon vorher bekloppt findet, ne, dann findest du den halt auch bekloppt, wie er mit dem Welpen umgeht. Wenn du deinen Partner aber immer noch gut findest, dann ist das halt auch ein Gewinn, den im Umgang mit dem Hund zu sehen. Dann findest du den halt, das ist wichtig, eine stabile Partnerschaft kann einfach dieser Hund, da kann der Hund einfach ein großer Gewinn sein. Dann findest du den auch im Umgang mit dem Hund gut. Wenn du den aber schon vorher blöd findest, wird es halt schwierig.
Ja, und ich glaube, da ist es halt dann eben wichtig zu sagen, okay, hey, wir machen das jetzt gemeinsam, wir ziehen dann einfach an. Wir verteilen vorher Aufgaben, wir besprechen vorher, bevor der Hund kommt, besprechen wir, was für Regeln es hier im Haushalt gibt. Ja. Und ich glaube, wenn man dann sagt, okay, der Hund kommt jetzt und wir machen das jetzt gemeinsam, dann kann man ja auch Aufgaben verteilen. Ja. Das ist ja auch völlig okay. Und dann zu sagen, okay, hey, ich mach das, du machst das oder sowas. Und es ist ja auch in Ordnung zu sagen, hey, ich gehe jetzt mit dem Hund spielen und ich mache jetzt und ich tue. Solange man halt so die grundsätzlichen Regeln einhält. Und dann kann das ja auch zu einem ganz großartigen Hobby werden. Ja. Weil ich glaube, wenn man sich vorher überlegt, wie du gesagt hast, was möchte ich eigentlich von dem Hund? Was ist so meine Intention, diesen Hund zu holen? Möchte ich einen Freund? Möchte ich jemanden, der draußen mit mir aktiv ist? Möchte ich, keine Ahnung, jemanden haben, der drin mit mir schmust? Möchte ich eben, ne, Thema so Kindersatz, Schimpfwort des Tages, möchte ich jemanden haben, der
liebt,
um den ich mich kümmern kann? Genau, und das sich vorher bewusst zu machen und auch darüber zu sprechen, was möchte ich? Ja, weil wenn der Partner schon von Anfang an sagt, ich will einen Spielkameraden, ich möchte jemanden, mit dem ich den ganzen Tag toben kann, und der andere sagt, ich möchte jemanden, der mich am Kinderwagen begleitet und überall mit hinkommt, dann sollte man am Anfang schon drüber sprechen, okay, welche Regeln brauchst du dafür und welche Regeln
Ja.
brauche ich dafür,
Ja.
und dass beide alle Regeln einhalten.
Ja. Und vielleicht sollte man auch eine Lanze brechen, dass es nicht zu spät ist für einen Hund. Ich habe gerade ganz viele Paare, die so ganz frisch in Rente gegangen sind. Und die haben lustigerweise fast alle Kinder, die sind schon längst erwachsen und gehen an dieses Projekt Hund noch mit so, ich möchte nicht sagen generalstabsmäßig ran, aber mit so einer wirklich einer tiefen Verbundenheit so auf partnerschaftlicher Ebene. Das berührt richtig mein Herz. So nach dem Motto, jetzt haben wir die Kinder groß und das haben wir überlebt und ist fein gemacht. Und dann widmen wir uns dem Hund und die haben dann aus einer guten Sicht heraus die Aufgaben schon verteilt. So, ach, du mochtest schon beim Kind nicht aufstehen, dann gehe ich die frühe Runde, da gruselst du dich nicht im Dunkeln. Also so kann es ja auch laufen, dass man die Stärken, wie du sagst, vorher bewusst aufteilt. Ne? Man muss ja nicht alles immer zusammen machen und deshalb funktioniert es, aber dieses Grundsätzliche muss stimmen. Ja.
Und an alle jungen Paare da draußen, stellt euch drauf ein, dass die Eltern definitiv die Großeltern des Hundes sein werden. Und die werden alles nicht machen, was sie bei euch streng eingehalten haben. Und sie werden Leckerlis füttern und alles. Wobei ich muss sagen, das sind eher meine Großeltern. Also ich muss sagen, das ist irgendwie so ein Phänomen, dass der Großvater der Familie immer der Leckerlischmuggler ist. Faszinierend. Also ich weiß sowohl bei meiner Familie als auch bei der Familie meines Partners, dass die Opas kriegen immer Leckerlis mitgebracht, damit man es total toll findet, den Hund von morgens bis abends zu füttern. Und vor allem mein Opa ist auch immer, liebe Grüße nach draußen. Mein Opa ist auch immer derjenige, wo ich immer weiß, der kriegt zu Weihnachten von mir Hundeleckerlis geschenkt, weil ich weiß, dass er sonst meinem Hund heimlich das Buffet füttert. Und das ist sowas, ich bin da ihm auch nicht sauer drüber. Wir schmunzeln, die ganze Familie schmunzelt immer drüber. So, ach, guck mal, der Hund sitzt schon wieder am Buffet. Ich habe ihm nichts gegeben, mit Sicherheit.
Süß.
Ja, und da wirklich dann, ja, das sind Sachen, die muss man da mal besprechen. Aber ich finde, meine Lösung ist halt nicht, ständig mit meinem Opa zu schimpfen, sondern einfach dann immer Leckerlis mitzubringen, damit ich weiß, was der Hund kriegt und dann sowas.
Und um da die Brücke zur Partnerschaft zu schlagen, wenn das zum Beispiel das einzige Problem wäre oder der einzige Knackpunkt in der Partnerschaft, dass der eine jetzt nach Hause kommt und es nicht gebacken kriegt, diesen Hund zu ignorieren und der immer angesprungen wird und man als Mensch daneben steht und denkt, boah, ist das jetzt dein Ernst? Ich habe schon 800 Mal gesagt, ignoriert den Hund. Dann kann man ja auch Stichwort Opa-Leckerlis jetzt dem Menschen, der nach Hause kommt, nicht Leckerlis geben, aber vorher den Hund anleihen oder ein Tür Gitter davor machen und den Menschen wohlwollend selbst begrüßen, streitet man sich schon nicht gleich, wenn er nach Hause kommt. Und dann hat man ja selbst das in der Hand und danach kann der lustig zum Hund sein. Also so könnte man ja auch eine Lösung finden. Wenn es jetzt nur dieses Problem wäre und man der eine das nicht gebacken kriegt, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, ich glaube, es ist so oder so Herausforderung für eine Familie. Und ich glaube, je größer die Familie, desto schwieriger wird es manchmal auch, dass alle an einem Strang ziehen. Das will ich sagen, desto schwieriger, desto größer ist die Aufgabe, vielleicht so formuliert. Und ich glaube, dass es aber definitiv eine Bereicherung sein kann, wenn das klappt.
Ja, total.
Gut, hast du abschließend noch etwas, was du findest, was noch wichtig ist, was noch erwähnt werden sollte?
Wenn man sich als Paar einen Hund holt, zum Thema so Rassefindung, dass man ganz klar nochmal sagt, wenn man sich als Paar einen Hund holt, dass man und sich für eine Rasse entscheidet, dass man noch mal ganz konkret sagt, warum oder wie kommst du auf diese Rasse? Beispiel, wenn der Mann jetzt einen Freund hat, der einen, weiß nicht, einen Schäferhund hat, den als,
Obermann.
ja genau, und den als Diensthund jetzt im Schutzdienst mit hat. Und der hat ja dann eine Aufgabe und alles ist super. Und jetzt möchte man aus diesen Gründen, weil man den Hund erlebt als super erzogen und der schläft nur zu Hause, jetzt möchte man aus diesen Gründen seiner Frau diese Rasse schmackhaft machen, dass man dann noch mal ganz bewusst sagt, ja, aber dieser Hund hat ja bei dem Freund auch eine Riesenaufgabe. Deshalb ist er ja zu Hause so ruhig.
Du kriegst den Hund, wenn du als Hundeführer bei der Polizei arbeitest.
So nämlich, genau. Und gleichermaßen, wenn die Frau eine Freundin hat, die, weiß ich, einen Wischler hat und die ganze Zeit joggend durch die Gegend rennt oder vielleicht auch einen Jagdschein hat, dass man wirklich noch mal kurz seinem Partner auch sagt, warum man diese Rasse so faszinierend findet. Weil dann der Partner, der nicht Herzchen in den Augen hat, hat ja dann noch mal einen ganz reflektierten Blick auf die Sache und sagt, ja, Rosi, joggst du denn auch zweimal am Tag?
Und der Grund, wenn man fragt, warum willst du diesen Hund? Es zählt nicht, wenn die Antwort ist, weil der von meiner Freundin so toll ist.
Richtig.
Das ist wichtig, weil es ist ein ganz häufiges Argument, was ich auch höre, dieses, oh, das ist so ein toller Hund.
Ja.
Habe ich ja schon ganz oft auch in anderen Folgen hier gesagt, ja, es ist ein toller Hund, es ist der Hund mit deiner Freundin, Bekannten, wie auch immer.
Ja.
Und in der Kombination ist das ganz toll. Das heißt noch lange nicht, dass der Hund mit dir genauso wäre oder ein anderer Hund mit dir genauso wäre, nur weil es dieselbe Rasse ist.
Ja, das stimmt. Und ich möchte noch mit auf den Weg geben, dass beide wohlwollend an die Sache rangehen, also auch mit dem Partner. Jeder hat Stärken und Schwächen und wir gendern ja nicht, haben wir gesagt, wenn jetzt die Frau zur Hundeschule geht und einfach schon 5-mal von der Trainerin gesagt bekommen hat, wie man Fuß beibringt und der Mann kommt jetzt einmal zum Abschluss des Welpenblocks mit, dass man den nicht wie ein Trottel behandelt. Also nicht sagt, Mensch, das haben wir doch jetzt schon 5 Stunden gemacht. Nee, er ja nicht. Also dass man wirklich nochmal so milde mit dem Partner ist, das würde ich gerne mit auf den Weg geben. Und das erlebe ich auch bei Pärchen, wo die Basis eigentlich stimmt, aber dass man da nochmal kurz sich zurücknimmt und sagt, ja, ich habe aber mehr Wissen, dass man, und das ist wichtig, finde ich, dass wenn beides möchten, den anderen immer auf den gleichen Wissensstand bringt.
Ja, und ich finde vor allem, das ist so in der Zusammenarbeit wichtig. Ich erlebe das nicht selten, dass wenn Paare zusammenarbeiten und sich gegenseitig korrigieren, dass es immer als Angriff schnell wird. So nach, also nicht, na klar ist immer die Frage, wie sagt das jemand, aber dass ich sage dann immer zum Schluss, ich erlaube hiermit offiziell, dass der Partner korrigieren darf. Weil es ist wichtig, von Außenstehenden etwas gesagt zu bekommen, weil man sieht es oft nicht. Und der Partner ist eigentlich der ideale Part dafür, zu sagen, hey, guck mal, an der Stelle machst du das noch so und so. Und dann einfach zu sagen, hey, danke für die Korrektur und nicht, jetzt.
Und das ist doch gut, wenn man sich das so aktiv vornehmen kann, dass man eben, weil das ist ja ein ganz großes Konfliktpotenzial zwischen Pärchen, der eine weiß was besser oder ich mag nicht korrigiert werden oder lass mich, da bin ich Profi. Und wie oft hören wir beide bestimmt den Satz, kannst du ihm das nochmal sagen oder kannst du ihr das mal sagen, dann hört der oder die darauf und dass man sich das vornimmt, so das Projekt Hund anzugehen, dass das ein bisschen raus aus der Beziehung gestellt wird. Ja, ich nehme das an, obwohl wir beide nicht ein Diplom in Hundeerziehung.
Ja, und es wird immer einer schneller sein als der andere oder einer schneller weiterkommen in manchen Punkten und dass man sich gegenseitig mitnimmt. Und nicht nur mitnimmt, sondern auch ein gegenseitiges Interesse daran hat, mitzukommen. Es ist ja ein beidseitiges Ding.
Und noch eins, Stichwort milde. So, du hast eingangs gesagt, darf er mit aufs Sofa und aufs Bett. Und da gibt es ja so am Anfang immer so die Vorhaben, das machen wir auf gar keinen Fall. Dann brechen manche ein, was auch menschlich ist und nicht schlimm. Dass man aber, und da bin ich beim Thema Respekt, das respektiert, wenn der eine Partner das strikt nicht möchte. Und zwar haben wir doch letztes Mal in der Folge gesprochen, wie wichtig das für einen Welpen ist, dass der in dem Schlafzimmer, also in der Höhle, der schläft am Anfang, dass er sich beschützt fühlt. Das heißt ja aber nicht, dass der Welpe mit ins Bett muss, ist meine Meinung. Und wenn der eine Partner, weil das Bett ist ja wirklich, das ist dein Schutzraum und das ist was ganz Persönliches. Und wenn der eine Partner das nicht möchte, warum auch immer, aus Ekel, aus Zecken, aus Haare, aus irgendwelchen Gründen, dann finde ich, muss man das respektieren. Und das heißt ja nicht, dass er diesen Hund nicht so liebt wie der andere Partner, der das möchte. Das finde ich auch nochmal wichtig, dass man Entscheidungen respektiert, die das ganze Kartenhaus nicht zum Einstürzen.
Solange es jetzt nicht ist, der Hund darf nicht in die Wohnung.
Genau, das würde ich mal Kartenhaus stürzen.
Ja, nee, also ich glaube, das ist halt, wie du sagst, ich glaube auch einfach mal manche Dinge respektieren, auch wenn man das halt komplett anders sieht. Da kann man ja aber auch drüber reden. Warum ist das so? Also warum ist dir das wichtig? Und solange es da jetzt nicht um, da sind wir wieder bei der Beziehungsarbeit, um reines Machtspiel geht oder ähnliches, was ja nicht so oft alles.
Nein.
Aber das sind auch Dinge, die sollte man von Anfang an besprechen. Und das möchte ich mal so generell mit auf den Weg geben zum Thema Bett und Couch und was weiß ich. Ich persönlich finde, dass der Hund sowohl ins Bett als auch auf die Couch darf, unter der Voraussetzung, dass er das nicht eigenständig entscheidet und nicht eigenständig sich nimmt, sondern dass ich sage, du darfst jetzt drauf und jetzt musst du wieder runter. Und das ist gute Bedingung, dass der Hund sowohl ins Bett als auch auf die Couch darf, dass ich ihn jederzeit hoch und runter bringe und der Hund das respektiert. Und wenn er das nicht macht, dann müssen wir darüber reden, ob er das darf.
Richtig. Das ist auch mein Credo. Ich kann alles erlauben, wenn ich es zu jeder Zeit verbieten kann. So lebe ich es.
Und da sind wir wieder beim Thema, ne, beim Welpen, dieses von Anfang an die Regel erstmal festlegen, du darfst nicht auf die Couch.
Ja.
Und vielleicht anfangen mit, du darfst hier auf die Ecke, auf die Couch, auf deine Decke. Ja. Dass man das eben so nach und nach erweitert und nicht gleich alles bedingungslos zur Verfügung stellen. Weil das geht in der Regel nach hinten los.
Ja.
Ja.
Glaubst du, die Menschen haben jetzt noch Lust, sich als Paar einen Hund zu holen?
Ich weiß es nicht so richtig, aber... Also, ich war bei mir immer der Part, der den Hund schon mit reingebracht hat. Mein Hund ist jetzt 15, also war ich immer der Part, der den mitgeschleppt hat. Daher war es immer so ein bisschen mein Hund in den Beziehungen. Aber ich kriege sehr, sehr häufig mit, dass es Paare gibt, die sich den Hund auch zusammenholen und ihn dann auch als gemeinsames Projekt starten. Und ja, es ist tendenziell immer so, dass es einen Part gibt, der das mehr will und der auch dann mehr mit dem Hund macht, was ja nicht schlimm ist, solange man eben an einem Strang zieht grundsätzlich. Das ist ja auch nicht, und ich möchte es nochmal sagen, das ist nichts Verwerfliches, wenn ein Part das mit reinbringt und sagt, hey, das ist mein Hobby und ich will da auch ganz viel mitmachen. Es müssen ja nicht immer beide gleich viel mit dem Hund machen. Es geht ja darum, dass der andere nur nicht gegenarbeitet.
Ja.
Und dass, wenn er sagt, okay, hey, du willst den Hund holen, ich habe damit kein Problem. Und der sagt, hör zu, das sind die Regeln. Und der sagt, alles klar, mache ich. Dann ist ja gar kein Thema. Ne? Es müssen ja nicht auch immer beide total die Hunde-Fans sein, damit es funktioniert. Ja. Aber dann wirklich zu respektieren, okay, hey, ne, das ist mir wichtig, das ist mir nicht wichtig. Und ich glaube, dann funktioniert es auch. Und dann hat man auch Spaß mit. Und ich habe es schon sehr, sehr oft erlebt, dass es... Zum Beispiel, beispielsweise ist es so, habe ich es jetzt öfters erlebt, die Frau den Hund will und dann sagt, hey, ich will das und der Mann dann sagt, ich weiß nicht und dann ist der Hund da und dann sagt die Frau, ich komme gar nicht mehr dazu, es mit meinem Hund zu machen, mein Mann ist ständig mit dem unterwegs.
Ja.
Und dann ist das auf einmal Best Buddies ever und plötzlich kriegt Fotos geschickt vom Mann und dem Hund auf der Couch, kuschelnd. Ich so, aha, sieh mal an.
Also ein schönes Schlusswort wäre doch, dass die Hörer erkennen, dass Probleme in der Partnerschaft, wenn ein Hund bei einem einzieht, normal sind. Also das verstanden fühlen. Das haben wir, glaube ich, erreicht. Und das ist doch wichtig, dass das nicht ein Sonderfall ist, sondern es werden einfach Probleme, übrigens in allen Beziehungsebenen, glaube ich, auftreten. Also auch mit der besten Freundin. Vielleicht ist das nochmal ein anderer Podcast. Können ja Konflikte auftreten, wenn plötzlich ein Hund in das Leben tritt.
Weil sich etwas verändert und Veränderung immer Anpassung bedarf, egal in welcher Form. Ja. Und das bedarf, dass ich ein Umfeld habe, was sagt, ich bin bereit, mich anzupassen.
Ja.
Und das ist nicht immer leicht für jeden und da auch mit Respekt ranzugehen und auch das zu respektieren. Auch ich habe Familienmitglieder, die nicht sagen, oh mein Gott, Hunde ist das Tollste der Welt. Und da geht es einfach darum zu sagen, hey, ich respektiere das. Aber trotzdem musst du auch respektieren, dass der Hund da ist und dass er dazugehört. Und wir müssen das finden, wie wir das unter einen Hut bringen. So, ich bin nicht gegen dich und du bist nicht gegen mich, aber wie machen wir das jetzt?
Richtig.
Und auch wenn es zum Beispiel ist, ich möchte nicht, dass der Hund irgendwie in meine Wohnung kommt oder in meiner Wohnung rumläuft. Okay, hey, warum möchtest du das nicht? Ah ja, ich will nicht, dass der, keine Ahnung, auf die Couch geht. Okay, hey, dann bring meine Hundedecke mit und ich lege den in eine Ecke. Und dann bleibt er bei dir halt in der Ecke.
Ja.
Ist das halt mal so. Ich muss nicht gleich sagen, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben.
Ja, das stimmt. Das ist ein schönes Schlusswort.
Sehr gut. Finde ich einen sehr guten Podcast geworden. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
War mir wieder eine Freude, ganz ehrlich. Vielen, vielen Dank.